www.kamikaze-radio.de. Hallo meine Lieben, ihr seid hier immer noch auf dem frischen, frommen, freien Sender direkt aus Nordfriesland. Und ich habe natürlich immer noch den Andi von den Dödelhain aus Duisburg am Telefon. Hi Andi.
Ja moin, da sind wir wieder halt. Ich laufe ja nicht weg, ne?
Du
bist angekettet in Duisburg praktisch.
Wer hat dich angekettet?
Meine Band.
Die gesamte, wo ist die Band überhaupt? Haben die keinen Bock gehabt, da mitzulabern oder?
Ich habe denen das glaube ich gar nicht erlaubt.
Ja, ist das schon mal, du bist ja Bandleader, sag ich mal.
Wir sagen das immer so. Ich bin der nette, liebe Sänger, der meiner Band mit Rat und Tat und netten Argumenten zur Seite steht und die ein oder anderen Probleme mit klugen Entscheidungen weise löst.
Also quasi, du bist so der James Last im Orchesterbereich.
Ja, bei mir ist es ja viel wichtiger zu überzeugen als zu befehlen. Obwohl, das hat Fidel Castro letztens in seiner Rede gesagt, als sie ihn gefragt haben, wie das denn so wäre, wenn er doch eigentlich ein Diktator wäre. Und er sagte, nein, ich bin gar kein Diktator, ich möchte lieber überzeugen.
Ich sage mal, du warst ja zum Millennium, warst du ja auf Kuba.
Ja, weil wir gerufen worden sind. Man brauchte da ein paar Tipps. Er rief damals an, der Genosse Fidel, und sagte, hör mal Andi, wir haben so ein paar kleinere Probleme mit den Amerikanern, könnt ihr uns nicht mal helfen? Und dann haben wir gesagt, naja gut, wir haben jetzt gerade keine Leute unter Waffen, aber musikalisch können wir euch sicherlich unterstützen.
Ja.
Und dann waren wir schon zweimal da. Wir waren einmal wirklich halt zum ja, Millennium, das war damals von 99 auf 2000.
Ach.
Weil das konnte uns hier so ziemlich anders, das war uns hier alles zu groß. Weißt du, du hast irgendwie überall Ankündigungen von riesigen Partys gehört und jeder musste noch größeren Hype zum Jahreswechsel haben.
Und jeder hatte Angst.
Da hatten wir nicht wirklich sagen Angst, sondern ein ungutes Gefühl, dass die Sache hier alles in die falschen Bahnen geht. Und da haben wir uns damals wirklich überlegt, wo auf der Welt wird es am unspektakulärsten sein, wo wird am wenigsten gefeiert werden zur Jahrtausendwende, wo wird das kleinste Feuerwerk sein.
Im Sozialismus.
Genau, haben wir uns auch gedacht, in Kuba wird bestimmt ruhig sein. Ja, und wir kannten da so eine kubanische Trash-Metal-Band, die haben wir schon bei anderen Exkursionen da kennengelernt. Und die haben uns dann eingeladen und gesagt, Jungs, kommt doch einfach hier rüber, macht doch mit uns Konzert. Und dann haben wir gesagt, ja gut, dann mal schnell fix ab nach Kuba. Und das war richtig geil. Also auch damals zu Silvester war das sehr strange natürlich auch, weil das war ja die Zeit, wo es diesen Millennium-Bug geben soll. Ich weiß nicht, ob du dich ja noch daran erinnern konntest. Es ging ja das Gerücht, dass in allen Atomkraftwerken der Welt Computer-Bug ist und zum Jahrtausend-Ereignis wird es überall Atompilze geben. Na gut, das haben wir den Kubanern auch erzählt. Die meinten ja, auf Kuba ist es ja kein Problem, weil zu dem Zeitpunkt gab es so gut wie keine Computer, schon gar keine Atomkraftwerke mit Computern. Also fühlten wir uns da relativ sicher.
Ich wollte gerade sagen, man ist auf einer sicheren Insel so, ne?
Natürlich, dann haben wir aber dann irgendwann realisiert, wir sind ja nur 80 Kilometer von der amerikanischen Küste entfernt. Und irgendwie, ich glaube, so zwei Stunden, bevor dann wirklich 12 Uhr war, haben wir dann den Kubanern erzählt, dass eben mit ein bisschen Pech oder Glück, das ist immer so eine Perspektivensache, würden alle amerikanischen Atomkraftwerke hochgehen.
Ja.
Dann waren die erst etwas verwirrt, dann haben wir denen das erklärt, dann waren sie so eine Mischung aus verängstigt und begeistert. Und ich weiß noch ganz genau, wie ich kurz vor 12 standen wir in einem Park in Pina del Rio, so eine kubanische Provinzstadt, und wir und ungefähr 50 Kubaner starten alle nach Westen. Und alle guckten auf die Uhr und warteten auf die Explosion der amerikanischen Atomkraftwerke. Und dann irgendwie so nach einer Viertelstunde, als nichts passierte, waren die, glaube ich, alle echt enttäuscht irgendwie. Man war irgendwie enttäuscht. Man dachte gleich, es ist eine Klassenfeindgeschichte.
Ja, aber wie standst du denn da so in dem Moment, wo man so, boah, das ist nichts passiert?
Ich sag mal so.
Was erzählt der Andi denn für Müll da?
Die explodieren und ich kann davon später erzählen. Dann ist das bestimmt eine spektakuläre Geschichte. Wenn sie explodieren und ich kann davon nicht mehr erzählen, weil der radioaktive Fallout mich gleich dahin raffen wird, das habe ich irgendwie so ein bisschen bedauert, weil ich bin jemand immer gerne, ich würde das ja gerne aufschreiben oder eine Geschichte daraus machen oder ein Lied vielleicht. Und das hätte ich ein bisschen doof gefunden, weißt du?
Und du warst so sicher auf der Insel, dachte ich jetzt so.
Nochmal, ich habe es akustisch nicht verstanden.
Ihr wart doch sicher auf der kubanischen Insel.
Ja, wir waren uns auch relativ sicher, dass wenn das wirklich passiert, dass dann noch Che Guevara aus dem Graben natürlich kommt und persönlich die radioaktive Wolke zurück nach Amiland schiebt.
Tja.
Du wärst gekommen, also.
Ich meine, das wäre ja Hammer gewesen, so nach irgendwie, nach 40 Jahren da nochmal irgendwelche Aktionen zu starten, so ungefähr.
Ja, stell dir mal vor, ich meine, die hängen da, mittlerweile sind ja schon mehr, die Revolution war, glaube ich, 59 gewesen. Und die hängen da im Endeffekt, ja, stimmt, seit über 40 Jahren und plötzlich mit einem Schlag wäre der Klassenfeind weg gewesen.
Ja, war Che nicht 69, glaube ich, eben gestorben?
Nee, wann er jetzt genau halt nach Bolivien gegangen ist, das kann ich jetzt nicht aufs Jahr genau sagen. Also die kubanische Revolution war Ende der 50er Jahre auf jeden Fall.
Aber 69 gestorben,
glaube ich. Da ging er kurz über ein paar Jahre halt.
Das, ja, das war alles vor meiner Zeit.
Bis dann eben halt diese legendäre Szene kam, wo dann Fidel sozusagen auf diesem riesengroßen Platz stand und die ganzen weißen Tauben noch hinter ihm aufstiegen und er sozusagen die Befreiung verkündet hat.
Ich sag mal, euer Mathelehrer, was sagt der heutzutage dazu?
War ja Gott sei Dank nicht meiner, sondern Hardys gewesen.
Habt ihr noch Kontakt zu dem?
Nein, und das ist auch, glaube ich, besser so. Der sitzt wahrscheinlich völlig verbittert in irgendeinem Altenheim und erzählt bestimmt noch heute ohne Zähne seinen Mitkumpan, als damals die Dödler in meiner Schule aufgetreten sind, habe ich das Böse gesehen. Ja, das war wirklich halt eine Aktion, unser allererstes Konzert, also unser erstes richtiges Dödelhai-Konzert.
83 war das, ne?
Genau, das war damals halt auf der Schule von Hardy, unserem Schlagzeuger und meinem Bruder und unserem Gitarristen Mani. Die waren da auf der Schule und haben ihrem Lehrer aufgeschwatzt, er soll doch bitte in der Aula zum Klassenfest, wenn auch alle Eltern versammelt sind, sein die Dödelhai spielen lassen.
Mit den Eltern?
Nee, die Eltern waren, also die wussten ja nicht, was da kommt. Die Eltern wollten halt eine nette Musikkapelle haben.
Aber die waren dabei, die Eltern?
Die waren dabei, ja. Zum Klassenfest aufspielen.
Ja, mit dem Schulchor der 9a?
So ungefähr, so haben die es auch, glaube ich, vorgestellt, weißt du, dass wir da jetzt ankommen und alle in schönen kleinen Anzügen einen Kanon oder sowas singen. Die wussten also nicht, was da kommt. Und das fing an, etwas spektakulär zu werden, weil der Hardy und der Mani im Kunstunterricht vorher schon angefangen haben, die Bühnendekorationen zu kreieren.
Ja.
Und die ersten Fragen kamen, als sie einen riesengroßen Dödelhai aus Gips und Pappmaché gebaut haben und der Dödel konstruiert wurde. Da gab es also die ersten kleinen Dispute im Kunstunterricht, was denn dieses riesige Organ da sollte. Danach haben sie dann eine Ami-Flagge zum Verbrennen vorbereitet.
Oh nein, in der Schule?
In der Schule noch, ja. Und haben dann im Prinzip anstatt Sterne Hakenkreuze in die Ami-Flagge gebastelt, um eben die Problematik zu verdeutlichen. Und die Flagge sollte dann im Prinzip auf der Bühne verbrannt werden. Da gab es dann ein Verbot vom Direktor und die Flagge musste kurz vorm Konzert überhangen werden. Also da kam dann wirklich so ein großes schwarzes Tuch über die Flagge. Die sollte also nicht gezeigt werden.
Ja.
Naja, dann ging das Konzert dann los. Das erste Stück hieß damals, also wir hatten damals noch nicht so hochbrisante Texte. Ich weiß noch, das erste Stück hieß wie Wien, eines Tages fick ich dich nochmal. Und das Stück wurde dann von den ganzen Eltern sozusagen, die da in ihrer Abendgarderobe saßen, von unserem damaligen Sänger, weil da habe ich nur Bass gespielt, wurde das Stück dann halt wüst vorgetragen und stieß nicht auf so viele Begeisterung. Danach haben wir noch das schwarze Tuch von dieser Ami-Flagge weggerissen.
Oh nein!
Eigentlich durften praktisch, da saß da diese Ami-Flagge mit den ganzen Hakenkreuzen drauf.
Ja.
Wo wir dann eben klar gemacht haben, dass für uns die USA ein faschistischer Staat sind. Daraufhin sollte das Konzert abgebrochen werden. Das haben wir natürlich drüber gelacht und gesagt, wir sind eine Punkband. Haha, wir lassen uns nichts verbieten. Und haben natürlich immer noch einen draufgesetzt. Also die Stücke wurden immer übler. Das Publikum wurde immer mehr beschimpft von uns. Von ihnen natürlich.
Wie war die Reaktion vom Publikum?
Bitte?
Wie war die Reaktion von den Eltern?
Ja, schockiert. Ich glaube, heutzutage hat man keine Riechsalz mehr eingesetzt. Aber wenn die Riechsalz dabei gehabt hätten.
Waren deine Eltern auch da?
Nee, zu dem Zeitpunkt noch nicht. Weil meine Eltern hätten uns, die haben uns immer unterstützt. Also sie kamen dann später zu Konzerten. Meine Mutter kommt ja eher, sag ich mal, aus einer linkskommunistischen Struktur her. Es gibt sogar ein Foto von meiner Mutter, wo sie mit einer Kalaschnikow steht. Also sie hat noch eine militärische Ausbildung schön brav genossen. Im Warschauer Pakt damals noch.
Oh.
Die unterstützt uns dann doch schon eher.
Okay, alles klar.
Aber dann kam dann eher irgendwann der Mathelehrer als Racheengel, weißt du, der ganzen geschändeten Eltern praktisch, sprang auf die Bühne und wollte die PA ausschalten. Und wenn du so eine PA, weißt du, so eine riesige Verstärkeranlage einfach so ausschaltest, dann kann die auch im Arsch gehen.
Ja.
Weil die musst du schön langsam runterfahren.
Ja.
Und er rannte wirklich an den Sicherungskasten und wollte die gerade runterknallen. Und der Typ, dem die Anlage gehörte, der hat sich den wirklich gegriffen, und dem Mathelehrer vom Hardy und Mani, am Schlawittchen, und hat ihm klar gemacht, dass er gleich ein paar Fäuste in der Fresse hängen hat, wenn er nicht sofort die Griffe vor dem Ausschalter nimmt. Naja, so eskalierte die Situation. Wir haben dann zu Ende gespielt. Also der Mathelehrer war dann ziemlich verstört. Und hat auch nicht mehr versucht, die Anlage auszuschalten, hat also im Prinzip den ganzen Kram über sich ergehen lassen. Das Dumme war, Hardy und Mani mussten noch ein Jahr lang bei dem Mathe haben auf der Schule.
Ich wollte gerade sagen, hatte das für Mani und Hardy irgendwelche Konsequenzen?
Ja, schlechte Noten und
also
Hass.
Also sechs.
Schlechte Noten und Hass.
Sechs.
Aber war auch logisch halt, ich meine, ich war froh, dass ich nicht auf der Schule war. Aber Mathe war für die nicht schön. Das war ein Jahr des Terrors, also der hat sich schon gut gerecht.
Ich sag mal, das war ja 83 alles, bis eure erste CD dann auf den Markt kam, des Kanzlers Kadaver, das hat ja 7 Jahre gedauert, die kam 90 raus, glaube ich. Was habt ihr denn in der Zwischenzeit überhaupt gemacht, die 7 Jahre lang?
Musik. Wir haben gespielt, Demos aufgenommen, dann kam irgendwann so die Phase, das war aber eher kurz danach gewesen, halt, dass wir dann damals mit Daily Therapy zusammen auf Tour Tour gewesen sind.
Das kam irgendwie 93 oder wo habt ihr auf dem Festival getroffen, glaube ich, ne?
Nee, das fing damit eigentlich an. Wir haben
91 habe ich hier. Warte mal, meine Info ist 91. Wart ihr auf dem zweiten Mal auf dem Krampf-Festival?
Das ja auch von uns organisiert wurde, weil das war damals halt ein Protest gegen die hiesige Mörser-Kulturbehörde. Die haben da immer so ein Festival mit irgendwelchen belanglosen Bluesbands gemacht, haben das mal Mampf genannt. Und da durften nie Punkbands spielen. Also Punkbands wurden immer diskriminiert. Also haben wir dann mal irgendwann gesagt, so Leute.
Jetzt sind wir da.
Ein Gegenfestival haben wir Krampf genannt und dann war lustigerweise wesentlich erfolgreicher hinterher als dieses Mampf-Ding von Mörs.
Ja.
Und da haben wir dann eben auch Daily Terror eingeladen.
Und da kam der Kontakt zustande.
Ganz genau. Und da haben wir dann halt, wir haben uns recht schnell angefreundet und dann kam der Pedder von Terror und rief dann mal irgendwann nach kurzer Zeit an und meinte, hör mal Jungs, wollte nicht meiner Ex-DDR mit uns touren, die Mauer ist dann gerade gefallen, so irgendwie, also war halt so Daumen mal Pi, 1, 2, 3 Jahre mehr oder weniger, spielte keine Rolle.
Ja, ja.
Na, dann so mit Daily Terror und dann Molotov Soda und Hannenalks, das waren damals so die Bands, mit denen wir dann im Osten sehr viel unterwegs gewesen sind und dadurch sind wir auch relativ schnell, ich sag mal, im Fahrwasser auch ein bisschen von Daily Terror bekannter geworden, weil die haben uns das Publikum sozusagen rangezogen, weil für Terror kamen dann damals schon immer so 500 bis 1000 Leute und wir hatten dann immer volle Seele.
Ich sag mal, das hat ja irgendwo fast 10 Jahre gedauert alles, ne?
Ja, wir haben nie so ein Zeitgefühl, weißt du? Jetzt, wo du mir das so sagst, erkenne ich diese Brisanz natürlich auch.
Jetzt haben wir so 83 angefangen irgendwie, so in 91 kam eben durch den Kontakt mit Petter, sag ich mal.
Ja, aber du musst davon ausgehen, wir haben 81 angefangen, also mit Dödelhain haben wir ja eigentlich irgendwann 85, 86 angefangen.
Ja, ihr habt doch eine Split zusammen gemacht, glaube ich, ne?
Natürlich, ja, die haben wir damals gemacht, als wir...
Live in Meran. Hm? Meran, wo ist Meran?
Das ist eigentlich in Italien, aber noch im deutsch sprechenden Teil davon.
Also so Südtirol oder was?
So eine Teil...
Also es hört sich zwar italienisch an.
Also keine Befreiungsfront Südtirol meines Wissens nach, aber ja. Die haben so ein paar Sonderstatusrechte und ist auch ein sehr lustiges Eckchen, weil es sieht da einfach viel zu idyllisch aus. Weißt du kommst da mit deiner Band hin und überall, es ist so eine Urlaubsidylle, überall Berge und kleine putzige Städtchen, die sich alle rausgemacht haben. Alle sind nett zu dir, es gibt überhaupt kein Gewaltpotenzial, also eigentlich nichts, wo du als Punkband mit arbeiten kannst.
Die wollen nur deine Kohle haben.
Nach Kohle hatten die auch noch nicht mal so viel, aber die hatten so lustige Sachen, da kommst du nicht drauf. Also du kommst dann in einen Saal, wo du spielen sollst, und dann ist der ganze Saal mit Pappe ausgelegt. Also die haben wirklich Pappkartons genommen, haben die zerschnitten und auf den Boden geklebt. Und dann guckst du dich um und sagst, wozu denn das hier? Und dann heißt es, ja, der Besitzer von dem Saal, der möchte nicht,